der Podcast.
Folge 169, Sommerspezial Teil 4, unsere Bücher.
Hallihallo und herzlich willkommen, liebe Hörenden, liebe Literaturfans, liebe Ersatzreich-Ranitzkis. Wir begrüßen euch zum literarischen Duo hier auf Lucke und Hengstmann, dem Politik-Podcast mit Augenzwinkern. Mir zugeschaltet aus Berlin, der Bücherwurm, der Naughty Bookwurm, möchte ich sagen. Hier ist Tilman Lucke. Hallo Tilman, grüß dich.
Hallo Sebastian Hengstmann oder auch der Reich Ranitzky dieses Podcasts.
Ich nehme diese Bezeichnung nicht an.
Ja, also wir haben immer noch Ferien, wir sind immer noch ganz weit weg und deswegen wollen, weil wir euch trotzdem jede Woche nicht allein lassen wollen, haben wir jetzt uns mal überlegt, lesen ist ja auch immer was Schönes im Sommer. Es ist jetzt nicht so, dass wir bloß 5 Bücher in unserem Leben gelesen hätten. Wir sind beides sehr gerne Leser, aber dass wir mal exemplarisch schaut, was man so empfehlen kann.
Genau. Ich habe mich hauptsächlich auf Fiktion und tatsächlich lustigerweise, aber das werden wir gleich argumentieren. Ich finde, du könntest mal anfangen diesmal. Sonst habe ich immer angefangen, heute fängst du mal an.
So, ich fange mal an, ganz klassisch, denn wir haben ja dieses Jahr auch ein Jubiläumsjahr von Thomas Mann und da muss ich sagen, das ist ein toller Typ, den ich also rundum empfehlen kann. Er kommt nicht immer sofort zum Punkt, sagen wir es mal so. Und das Buch von Thomas Mann, was ich schon immer am besten fand, ist auch gleichzeitig sein erstes und das, wofür er ausdrücklich den Nobelpreis bekommen hat, nämlich die Buddenbrooks.
Das hast du mal eben so schnell am Wochenende weggelesen, ne?
Naja, also das habe ich tatsächlich gelesen und dann auch nochmal, Thomas Mann hat auch ganz cool, also es gibt ja Hörbücher von allen Sachen und ein Leser, Hörbuchleser, der sehr bekannt war, der viel auch im Radio damals gemacht hat, war Gerd Westphal mit einer ganz wunderbaren Stimme, den kennst du vielleicht auch noch, was bestimmt hat er auch synchron gemacht, der hat so eine ganz markante Stimme und der hat eigentlich alles eingelesen von Thomas Mann, auch mit diesem sehr länglichen, also Duktus, es gibt ja wirklich Abschnitte, also Buddenbrooks ist noch harmlos, aber Dr. Faustus zum Beispiel, wo es wirklich viele, viele hundert Seiten lang über so einen Satz, der 100 Seiten geht und so weiter. Also das ist auch zu empfehlen, das als Hörbuch dann von Gerd Westphal zu konsumieren.
Es gibt eine Lesung, ich weiß nicht, in welchem Buch, ob es die Buddenbrooks oder ob es der Zauberberg ist. Ich glaube, der Zauberberg, den Mann selber eingelesen hat, der wird jetzt gerade auf MDR Kultur ausgestrahlt, in Folgen natürlich. Da liest Thomas Mann selber, ich glaube, es ist der Zauberberg, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ein. Kabarettist des Rheinlands, wie heißt er denn, der eigentlich gar nicht aus dem Rheinland kommt?
Beikircher.
Konrad Beikircher hat mal gesagt, warum man eigentlich an Thomas Mann ersticken müsste. Weil, wenn du liest, und das ist psychologisch nachgewiesen, das linke Auge liest und das rechte Auge sucht den Punkt. Weil, so lange hältst du die Luft an.
Ja.
Und bei Thomas
oder
Mann
ein Komma, so, hilfsweise oder sowas.
Ja, irgendwie sowas, aber einen so. Und du liest Thomas Mann und suchst und so, das linke Auge liest und das rechte Auge suchst so, wo ist der Punkt, wo ist der Punkt, da blätterst du um, wo ist der Punkt, wo ist der Punkt, wo ist der Punkt, wo ist der Punkt, und da bist du schon erstickt. Also, sagen wir mal, kurze pointierte Sätze waren seine Sache nicht. Ich muss dazu sagen, ich habe ja noch kein einziges Thomas Mann Buch zu Ende gelesen, ich habe den Zauberberg mal angefangen, aber ich bin einfach nicht durchgekommen und Buddenbrooks, nein, es tut mir leid, nein. Nein.
Ja,
nein.
Aber ich bin ja, das habe ich ja schon mehrfach gesagt, großer Fan von so, ja, von so langlaufenden, also wenn die Buddenbrooks, es war sozusagen die Lindenstraße des 19. Jahrhunderts, ja, genau. So kann man sagen. Also die Buddenbrooks spielen ja.
Nein, ja, das ist Dallas.
Ja, genau, es geht ja nur um eine Familie. Und die, deswegen ist es schon beeindruckend, diese Familiensage. Es das heißt ja auch Verfall einer Familie, was leider schon das Ende vorausnimmt.
Das ist aber auch nicht wichtig.
Nee, aber man merkt schon immer wieder, jetzt geht's bergab und das ist auch, das sagt er ja auch und das ist ja auch in der Realität manchmal so, einer der schlimmsten Momente im Leben zum Beispiel von Thomas Buddenbrook, dieser Hauptfigur, ist ja, als er mit seiner Familie in ein neues, prachtvolleres, größeres Haus zieht. Weil er da schon merkt, oh, jetzt geht's bergab. Also dann übernimmt er sich so ein bisschen, und man gibt es mehrere schlechte Geschäftsentscheidungen und es geht dann abwärts. Und er selber stirbt ja dann und sein Sohn stirbt auch und so weiter. Und Thomas Mann hat es ja wirklich als 26-Jähriger, nee, als 25-Jähriger hat er das ja veröffentlicht. Und der ist zum Verlag gegangen, so mit so, so, hier, habt ihr mal, so knallt den so diese 1000 Seiten Manuskript auf den Tisch und dann sagt der Verlag, ja, also können wir gern machen, aber wir nehmen nur die Hälfte, muss noch mal ran. Und er sagt, nein, ihr druckt das genau so. Hm. Und das ist natürlich, heute würde man als Autor mit dieser Taktik wahrscheinlich keinen Erfolg mehr haben. Es ist glücklicherweise dann so gelungen, dass der Verlag das so gedruckt hat, war ja auch ein Riesenerfolg. Und er hat es ja quasi in seiner Lübecker Umgebung sich erspürt. Oder er, alle Figuren, die vorkommen, fast alle, die haben ja einen realistischen Hintergrund, teilweise aus seiner Familie. Also er identifiziert sich quasi mit diesem Jüngsten, der schon als Kind stirbt, was ja in seinem Fall nicht der Fall ist. Und sein Vater ist dann das, was Thomas Buddenbrook ist, und dann kommen ja noch der Großvater und der Urgroßvater kommen auch noch vor. Zeitlich ein bisschen anders gestaltet, weil es früher spielt, es viel spielt, ja, sagen wir mal, ungefähr um 20 Jahre nach vorne verschoben, gemessen an seinem Lebensalter. Prequel,
wie man heute sagt.
Ja, und weiß nicht genau, wann es endet, so in den 70er Jahren, glaube ich, des 19. Jahrhunderts, endet das einfach mit dem Tod von Hanno. Und die Frauen überleben seltsamerweise alle und unterhalten sich dann, eigentlich ist es wie am Anfang, also die Unterhaltung der Frauen, immer die drei Damen Buddenbrook aus der Breitenstraße, es waren so Schwestern oder Cousinen, die unverheiratet, also so alte Jungfern, und die waren immer so ein bisschen zu Gast in diesem Haus und gehörten da eigentlich nicht hin und nervten da eigentlich, und die tauchten immer auf und am Schluss sitzen die auch wieder zusammen und haben aber die Hoffnung, dass es irgendwie dann doch weitergeht. Naja, und das ist wirklich also interessant, auch historische Ereignisse, wie zum Beispiel die 48er Revolution in Lübeck, die dann der Senator Buddenbrook persönlich, oder nicht der Senator, sondern sein Vater, also der Konsul, persönlich beendet, indem, es ist ein witziger Dialog, weil irgendwelche aufgebrachten Arbeiter rufen zu ihm, wir wollen eine Republik, und dann sagt, es ist ja eine Hansestadt, also eine freie Stadt. Und dann sagt der Herr Buddenbrook, aber ihr habt doch schon eine. Und dann sagt der Arbeiter, wir wollen jetzt noch eine. und das alles sogar noch in Plattdeutsch. Und damit ist quasi die Revolution in Lübeck abgesagt. Übrigens, Lübeck, die Stadt, in der alles spielt, wird an keiner einzigen Stelle genannt. Es ist immer nur die Stadt und nicht Lübeck.
Aber es ist klar, dass es Lübeck ist.
Genau, es gibt also verschiedene, die Trave gibt es, die Mengstraße, das ist ja das Haus, wo das Original, Thomas, ja, wo Thomas Mann auch aufgewachsen ist, das auch heute ein Museum ist, beziehungsweise schon seit vielen Jahren im Umbau, aber ich war da mal drin. Das ist also alles schön hergerichtet gewesen dort. Und ja, also sozusagen die Mischung Realität und Fiktion, ganz spannend. Und ihm waren natürlich alle, sowohl seine Familie als auch das Umfeld, war ihm dann sehr böse. Er konnte wahrscheinlich die Stadt jahrzehntelang nicht betreten, weil alle ihn gehasst haben. Weil diese Figuren natürlich auch sehr satirisch überspitzt wurden. Das war ja auch, es ist wirklich sehr, sehr witzig, manche Passagen zu lesen, weil er das auch toll überspitzt, auch Dialekte gut wiedergibt. Also es ist Weltliteratur, genau, also Weltliteratur auf höchstem Niveau.
Eine Frage noch, wie ist es geschrieben? Also ist es aus der Ich-Perspektive geschrieben, ist es autorial geschrieben, ist es personal geschrieben? Also
autorial.
Also er ist der Kommentator, genau, der über allem steht.
Ja.
Okay. Okay. Gut. Kommen wir zu meinem Platz 5. Mein Platz 5 ist naja, also ich bin ja, wenn ich lese, habe ich einen ganz großen Nachteil. Wenn ich lese, lese ich exzessiv. Also dann mache ich nichts anderes. Und das ist für den Alltag, den ich habe, manchmal schwer zu. Also ich kann nicht lesen, 20 Seiten, und dann lese ich das Buch, lege ich das Buch weg und lese dann morgen weiter. So, also lese ich viel so Kram, was ich schon kenne, und es gibt ein, ich habe jetzt so ein bisschen mein Ranking danach aufgebaut, was habe ich so am meisten gelesen, und es gibt ein Buch, das basiert tatsächlich auf Star Trek, also es gibt ja Star Trek, gibt es ja auch als Buch, also es gibt ja alles Franchise-mäßig gibt es auch als Buch, und es gibt ein Buch, das heißt IQ oder Ich Q. Das Q ist eine Figur aus Star Trek The Next Generation, das so ein Überwesen ist, so eine Art Gottwesen. Taucht auch in der ersten Folge von The Next Generation auf, taucht immer mal wieder auf, taucht auch in den anderen. Und der kann alles und weiß alles und hat die Zeit im Griff, ist im Prinzip Gott, hat auch Grenzen. Und in diesem Buch wird er sehr schön charakterisiert. IQ, geschrieben von Peter David, dem besten Star Trek Autor, was die Bücher betrifft. Also zumindest bis ich aufgehört habe, Star Trek Bücher zu lesen, was ja nur schon 120 Jahre her ist. Aber regelmäßig, und das ist quasi das beste Buch dieser Star Trek Next Generation Reihe, weil da versucht wird, für uns Normalsterbliche die Denkenswelt eines Gottwesens darzustellen. Sie machen es dann irgendwann mit Autobahnen und so, also dieses Kontinuum, wo die herkommen, quasi der Planet, ist ja kein Planet, es ist ein Kontinuum, wo die Qs alle leben, wird dann versucht, so auf unser menschliches Gehirn runterzubrechen, dass man sich das ungefähr vorstellen kann. John Delancey, der Darsteller von Q, soll da auch mitgeschrieben haben, wobei ich glaube, dass die den da einfach nur mit aufs Cover gepackt haben, weil sich das dann besser verkauft. Ja. I, Q oder ich, Q.
Mhm. Ja, jetzt hast du ja schon wieder Star Trek untergebracht. Also,
ja,
gut.
So bin ich. Hatte ich übrigens
bin ich mal auf
Folge
deine
nicht.
Nächsten vier Dinger gespannt. Wie viel Star Trek? Naja, also, apropos Unendlichkeit. Ich habe, also, es gibt ja viele Bücher auch von Kollegen. Kann man sicher alle empfehlen. Und ich habe vor ein paar Jahren eins gelesen, was mich besonders beeindruckt hat, von Christopher Dietrich, den du auch kennst, aus Rostock.
Ja, natürlich.
Genau. Und zwar hat er, das gibt so eine Buchreihe über Reiseführer, genau. Humoristische Reiseführer, und er hat Mecklenburg-Vorpommern übernommen mit dem Titel Unendliche Weiten.
Habe ich natürlich.
Und das ist so halb fiktiv, also er beschreibt da viele Orte, die es tatsächlich gibt, mit Kuriositäten, aber er als Ich-Figur wird quasi von der Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern beauftragt, einen Reiseführer zu schreiben und dahin geschickt, und erlebt aber auch privat dann bestimmte Dinge, überfährt zum Beispiel einen Nandu, der dann irgendwie, also so ein Straußenvogel, der dann irgendwie tatsächlich ja in so einer Gegend, gibt es ja so Nandus, die frei rumlaufen, und er überfährt den einfach. Und er sagt dann,
und das als Grüner.
Und ich habe mich dann für eine Oberflächenbestattung entschieden. Also er lässt den einfach liegen.
Genau.
Und es ist wirklich sehr unterhaltsam. Dazu kommt natürlich, dass Mecklenburg-Vorpommern, jede Ecke von Mecklenburg-Vorpommern eine Reise wert ist. Also man kann dann auch tatsächlich dahin fahren und schauen, ob es wirklich so ist.
Genau.
Christopher Dietrich, Mecklenburg-Vorpommern, Unendliche Weiten.
Sehr schön. Ja, war er auch eine Zeit lang mit auf Tour. Gut, mein Platz 4. Mein Platz 4 ist ein Kinderbuch tatsächlich, und zwar heißt er Das rote Etui von Benno Pludra. Da geht es um eine Fanlagergeschichte von einem, ich würde sagen, der Typ ist so ein bisschen angelegt wie Emil Tischbein in Emil und die Detektive. Also so ein Junge, der von seiner alleinerziehenden Mutter großgezogen wird und eigentlich total brav und artig und so. Und er fährt das erste Mal in ein Ferienlager. Und seine Mutter hat ihm ein rotes Etui mitgegeben, wo sozusagen das Geld drin ist und so. Und er trifft da dann auf so einen Bulli. Und dieses Buch habe ich als Kind, ich würde sagen, 7000 Mal gelesen. Und habe es blöderweise mal im Garten liegen lassen, und es ist über Nacht verregnet und vermatscht und dann vermodert. Und ich habe es tatsächlich als Erwachsener mir dann nochmal, also ich musste lange suchen, DDR-Bucharchiv, das ist ja der Kinderbuchverlag Berlin, das wurde ja dann nicht mehr aufgelegt. Und ich habe es tatsächlich bei eBay nochmal irgendwann gefunden und habe es mir gekauft, habe es seitdem nicht nochmal gelesen. Aber das hat mich als Kind nachhaltig, weil ich war nie im Ferienlager, ich war einmal angemeldet, wollte dann da aber nicht hin, weil ich es mir genauso vorgestellt habe, dass man sich da erstmal ankommen muss, und dann ist da einer, der will dich verprügeln, und der kann ich nicht leiden. Und zum Schluss war dann alles toll und alle waren todtraurig. Zu DDR-Zeiten war das ja so, es gab 8 Wochen Sommerferien und jeweils 2 Wochen nannte man einen Durchgang. Mhm. Es gab 4 Durchgänge und in diesem Durchgang, das war so, wie die Ferienlager organisiert waren.
Ja,
also wann fährst du ins Ferienlager? Im 3. Durchgang.
Ja.
Wohin? Nach Eggesin oder so, keine Ahnung.
Das ist gab nämlich interessant, in Wust, das ist ja da an der Havel-Elbe-Mündung, da gibt es ja eine Sommerschule, schon seit 1991. Das ist damals aufgezogen worden, jedes Jahr. Und die haben auch, die haben 4 Wochen und die sprechen auch immer vom ersten Durchgang, vom zweiten.
Weil genau, das kommt von.
Weil ich bin da auch mehrmals aufgetreten, quasi im Kulturprogramm, und dann hieß es ja am Ende vom zweiten Durchgang und so weiter. Da war mir noch nicht klar, was das genau ist. Jetzt kriege ich das mit.
Also 8 Wochen, wir hatten, wie gesagt, 8 Wochen Sommerferien, und die waren unterteilt in 4 Durchgänge, was mit den Ferienlagern zu tun hatte. Weil im Prinzip konntest du davon ausgehen, dass jedes Kind in der DDR irgendwann im Ferienlager war. Ich nicht.
Ja. Das ist der Vorteil, wenn man sowas zentralisiert, dann kann man das auch schön
steuern.
Auch diese, dass es zentral dieselben Ferientermine gibt und dieselben Durchgänge. Ja.
Genau. Okay, du, dein Platz 3.
Mein Platz 3 ist von George Mikes Komisches Europa. Das ist mir mal begegnet auf irgendeinem Flohmarkt. Ich bin ja überhaupt kein Flohmarktgänger, aber ich hatte irgendwie, musste die Zeit totschlagen und dann ins Bücherboard gegangen und habe das rausgefischt. Das ist ein Journalist, ein Reisereporter, der aus Ungarn stammt und der Originalname wird Georgi Mikes, und der ist dann vor den Kommunisten nach England geflohen und ist bekannt als Reisereporter. Der hat über viele Länder geschrieben, aber auch sonstige sehr, sehr komische journalistikähnliche Bücher geschrieben. Und Komisches Europa ist so ein bisschen die Sammlung aus, sagen wir mal, da ist für jedes Land vielleicht 5 Seiten, die Eigenheiten. Und es ist wirklich unbeschreiblich witzig, wie er da die Eigenheiten, also spielt so, oder es ist entstanden so, sagen wir mal, in den 50er, 60er Jahre. Vieles ist heute natürlich anders, aber Eigenheiten bleiben ja doch auch gleich. Und es ist kurzweilig, man kann es eben auch schnell in Abschnitten untergliedert lesen. Und gibt es auch alles immer noch schön antiquarisch. Hier sehe ich gerade 1,48 € bei Amazon, also schlagt zu. Das ist gerade für so Reisen oder für die Sommerzeit wirklich ein tolles Buch. George Mikes.
So, gut, danke. Kommen wir zu meinem Platz 3. Das muss ich jetzt kurz ein bisschen anmoderieren, weil das klingt so. Und zwar, ich habe geguckt, welche Bücher lese ich gerne, welche Bücher lese ich oft, wo vergrabe ich mich tief drin, was mache ich, was interessiert mich so. Und das ist tatsächlich Johann Wolfgang von Goethe, Faust, der Tragödie, erster Teil. A, weil es ungefähr nur ein Zehntel von Faust der Tragödie, zweiter Teil ist. Und B, weil der Faust für mich tatsächlich, ich habe den Faust wirklich von vorne bis hinten durchgelesen. Kennt natürlich Parts auch auswendig, logischerweise, hat natürlich viel mit der Schule zu tun. Und man liest ja eigentlich Bücher, die man in der Schule lesen muss, liest man ja eigentlich nicht. Schon gar nicht gerne.
Ja.
Also Stichwort zum Beispiel Effi Briest, was ja eigentlich ein tolles Buch ist, aber ich habe das nie durchgelesen, weil ich es lesen musste.
Aber ich glaube, das ist so ein grundlegendes Problem, das lässt sich ja auch nicht lösen, denn in der Schule lernt man ja alles Mögliche, und für bestimmte Dinge, wie zum Beispiel Literatur, ist man in der Zeit, glaube ich, die allermeisten noch nicht reif. Und ich war auch, ich habe tatsächlich Faust nicht im Unterricht gehabt, aber in der Schulzeit trotzdem gelesen, weil es mich auch interessiert hat. Aber vieles andere habe ich auch hinterher erst. Wahrscheinlich wäre ich heute auch kein Thomas Mann-Fan, wenn ich das im Unterricht gehabt hätte.
Wahrscheinlich,
weil, man kriegt es ja oft auch verleidet oder zumindest auch das ganze Thema Interpretation. Ich konnte damals mit Gedichten nicht umgehen, heute mache ich es beruflich. Ja, ich konnte nicht mal, ich wusste nicht, was ein Jambus ist oder das wurde mir dann an der Hand von Schiller unterrichtet, und Schiller war nie so richtig gründlich. Ja? Man
der hat, bei Goethe zum Beispiel hätte
auch nicht immer, also zum Beispiel.
Aber meistens.
Meistens, genau. Aber die Bürgschaft, also Goethe, die Bürgschaft zum Beispiel, oder Erlkönig von Goethe, das sind schon Gedichte, da kann man ein regelmäßiges Metrum nicht unterrichten, weil ich als mathematisch denkender Mensch dachte, Mensch, warum ist denn jetzt da noch eine Silbe dazu? Das darf doch eigentlich nicht sein. Ich habe es deswegen nicht verstanden. Hätte man das anhand von Erich Kästner unterrichtet, dann wäre klar gewesen. Dann wüsste ich von Anfang an, was ein Jambus ist. Naja, und das sind so Sachen, du kannst die Leute nicht mit Mitte 20 nochmal in den Deutschunterricht schicken, um ihnen dann, wenn sie altersmäßig dafür viel empfänglicher sind, gute Literatur nahezubringen. Das ist beim Fach Deutsch, glaube ich, wirklich ein Problem. Aber immerhin, man kann auch später noch dazu finden.
Oh nee, aber Faust sind einfach so viele grundlegende Dinge drin. Also du kannst ja im Prinzip, also Faust ist glaube ich so die am meisten verfilmte und am meisten kopierte und am meisten Bund mit dem Teufel. Das kommt
ja, selbst, was ich vorhin genannt habe, selbst Thomas Mann hat ja Dr. Faustus auch ja, nochmal geschrieben.
Genau. Es kommt jetzt im MCU zum Beispiel, im Marvel Cinematic Universe, jetzt der nächste Film, wird es eine Figur namens Mephisto geben. Das ist eine Comicfigur, die genau das macht, die Menschen verführt, die im Prinzip der Teufel ist und die Menschen verführt. Und diese ganze Grundstruktur auch hier mit Gretchen Selbstmord Tragik und wie sich das dann auch im zweiten Buch, das zweite Buch, wir sind ja beide, glaube ich, der Meinung, dass Faust 1 ist das wesentlich bessere Buch. Ach,
das ist doch wie bei allen Sachen, Teil 2 ist eigentlich überall. Nennen wir mal einen Teil 2, der so gut oder besser ist als Teil 1. Das gibt's nicht, das ist ausgeschlossen.
Also es gibt ganz viele Filmfans, die sagen, das Imperium schlägt zurück, ist besser als der erste Star Wars Film. Es gibt ganz viele Filmfans, die sagen, Aliens, was ja der zweite Teil von Alien ist, mindestens so gut. Und auch bei der Pate 1 und 2 sagen sie, der Pate 2 ist mindestens nochmal genauso gut wie der erste Teil. Ich widerspreche allem vehement, weil alle diese Filme ohne den ersten Teil nicht funktionieren würden. Denn du hast die ganze Figurenentwicklung in allen diesen Filmen, die Struktur, du musst die Figuren nicht nochmal neu vorstellen. Du kannst dich bereits darauf verlassen, dass das alles im ersten Teil etabliert wurde und keiner, auch Zurück in die Zukunft 2 und 3, das ja insgesamt als Trilogie super ist, aber der beste Film ist der erste. Der beste Star Wars Film ist der erste. Der beste Pate-Film ist der erste. Ich sage immer und immer und immer wieder, die ersten Filme sind und bleiben die besten. Punkt.
Naja, und aber damals Goethe war ja Vorreiter in der Teil 2. Zweisierung. Also wahrscheinlich war ja der allererste, der den Teil 2. Und noch dazu, das war ja Teil 2 irgendwie auch, da hat er da irgendwelche psychedelischen Drogen genommen. Also man versteht, kein Mensch versteht ja Teil 2.
Also ich habe es mal versucht zu lesen, keine Chance. Mhm. Ich habe es einmal gesehen als Theaterstück. Der dauerte 3 Stunden.
Ja.
War aber auch nur ein Zehntel von dem Buch.
Genau, also es gab ja mal ein einziges Mal dieses Projekt auf der Expo 2000 in Hannover.
27 Stunden.
Ja, wo man denkt, ja, okay, ist das jetzt noch Genuss oder ist es einfach irgendwie so ein Event?
Na, man hat es mal gemacht.
Das
ist doch genau wie As Slow As Possible, das Stück von John Cage, was in Halberstadt bei uns hier in der Nähe einer Kirche aufgeführt. Das Stück wird ungefähr 3586 Jahre dauern. Ungefähr 6000 Jahre.
Ungefähr wie eine halbe Folge Lucke und Hengstmann.
So ungefähr, genau. Und da finden alle 3 Jahre ein Tonwechsel statt. Und da pilgern dann immer richtig Journalisten hin und so.
Genau.
Das ist kein Scherz.
Ja, stimmt.
Es sind ja manchmal 20, 30, 40 Menschen in dieser Kirche. Ich war da noch nie. Ich muss da mal unbedingt hin. Mich interessiert das. Das Stück spiele es so langsam wie möglich. Aha. Also as slow as possible heißt das.
Ja.
Okay, also Goethes Faust, mein dritter Teil. Dein zweiter Platz,
Mein zweiter Platz ist auch wieder so ein launiges Buch mit kurzen Texten und zwar auch zum Thema Schule. Wir waren gerade dabei, das Paukerbuch. Wolfram Eicke, ein Schriftsteller, der leider schon verstorben ist, hat in den 80er Jahren, damals sagte man ja noch Pauker, jede Art von Lehrern charakterisiert. Und das sind wirklich kurze Texte, 1,5 Seiten jeweils.
Satiren oder wie?
Genau, auch mit schönen Zeichnungen, die zum Beispiel, dann gibt es der Sadist oder der, was weiß ich, der die Aufdringliche oder der Strenge oder der Freund, der beste Freund, der sich dann irgendwie immer verarschen lässt oder was, also sozusagen der Lehrer, der bei dem da alle den Spickzettel rausholen, der es nicht merkt. Oder der Schläfer oder sozusagen der Müde, genau, bei dem alle einschlafen. Und die sind wirklich alle wunderbar zu lesen und es ist nach wie vor gültig. Und ich weiß gar nicht, er stellt die These auf zu Beginn des Buches, dass in der Schule ist egal, welche Fächer unterrichtet werden. Das kriegen die Schüler irgendwie, Allgemeinbildung kriegen sie irgendwie anders mit, sondern sie sollen, das ist auch sozusagen der Plan vom Kultusministerium, sie sollen in der Schulzeit mit all diesen Charakteren in Kontakt kommen, um aufs Leben vorbereitet zu werden, was ja auch irgendwie stimmt. Zum Beispiel, und dann hat er immer auch kleine Nebenbemerkungen hingeschrieben, wie zum Beispiel, wer mit dem Müden leider nie in Kontakt kommt in seiner Schulzeit, dem fällt es später schwer, zum Beispiel langweilige Reden seines Vorgesetzten auszuhalten, ohne einzuschlafen. Also genau. Taktiken zur Vermeidung von Nachteilen. Genau. Und da sagt dann, also man braucht unbedingt zum Beispiel den Müden oder den Sadisten in seiner Schulkarriere. Und das ist natürlich, kann man auf jeden dieser Charaktere anwenden. Sehr unterhaltsam. Wolfram Eicke, das Paukerbuch.
Okay. So, kommen wir zu meinem Platz 2. Ich muss dazu kurzen Spoiler davor, kurzen Disclaimer noch einsetzen. Und zwar habe ich überlegt, also mein Platz 1 war von vornherein klar. Das war von vornherein klar, mein Lieblingsbuch aller Zeiten, was es auch immer bleiben wird. Und seit ich das vor 20 Jahren das erste Mal gelesen habe, das ist klar. Aber Platz 2, ich habe halt, es gibt ganz viele verschiedene Bücher, die hier hätten stattfinden können, die aber aus bestimmten Gründen nicht drin sind. Zum Beispiel bestimmte Autoren, wie zum Beispiel Efraim Kishon oder Rudi Strahl, der wird dir jetzt nichts sagen. Aber das war so ein DDR-Autor, der so Humoresken geschrieben hat, die teilweise auch verfilmt wurden und so. Aber bei Kishon und auch bei Strahl gibt es nicht dieses eine Buch. Und bei Kishon gibt es ja eigentlich nur Satiren. Der hat zwar auch Romane geschrieben, aber Kishon war ja eher so, deswegen tauchte das nicht auf. Ein Buch, was mich als Kind sehr beeindruckt hat, war Sophies Welt. Mhm. Also Justin Gorder.
Ja, das stimmt für mich auch.
Das bessere Buch ist sogar das Nachfolgebuch, das Kartengeheimnis.
Das finde ich auch.
Aber ich kann mich an diese Bücher nicht mehr erinnern.
Ja.
Also ich weiß auch ungefähr, Paula, also meine Tochter liest auch gerade Sophies Welt und so. Ja,
also es ist auch wieder schlecht gealtert. Also genau. Heute würde man sagen Mansplaining. Und wurde auch verfilmt in den 90er Jahren oder 2000. Das war schwer zu ertragen, weil da kommt dann der alte Philosoph, der dem jungen Mädchen die philosophische Welt erklärt. Und sie fragt, ob er ganz interessiert.
Zu dem Zeitpunkt auch wahnsinnig viel für Philosophie interessiert. Und ich fand das Kartengeheimnis, ich fand die Auflösung vom Kartengeheimnis, weiß ich, hat mich total geflasht. Ich weiß es nicht mehr.
Naja, wir beide sind ja so mathematisch denkende Nerds und das Kartengeheimnis, der grobe Plot ist ja, dass, das ist auch in Kapitel unterteilt, 52 Kapitel, an einem Kartenspiel quasi, da gibt es immer das Kapitel Pik Ass oder so und dann gibt es irgendwie einen Kalendervorschlag, dass man sagt, die Wochen, man hat ja 52 Wochen, dann kann man jede Woche nach einer Karte benennen und das, sowas interessiert einen natürlich und das ist, warte mal, der Plot, wie ist denn der Plot vom Kartengeheimnis?
Eben. Genau, es ist was mitten in der Insel, wo so Karten rumlaufen, das weiß ich noch, so ganz grob. Ist jetzt auch egal. Ist es auf jeden Fall nicht.
Nicht.
Weil ich habe dann wirklich gesagt, was liest du? Also was
Ach,
was
du hast jetzt Sophies Welt nur erwähnt, um es zu erwähnen.
Das ist also gar nicht deine Erwähnung. Warum es nicht drin ist.
Ach so.
Es ist hell und schnell. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt.
Das sagt mir leider nichts.
Hell und Schnell, das sollte dir aber etwas sagen. Hell und Schnell ist eine Gedichtsammlung, herausgegeben unter anderem von Robert Gernert. In Hell und Schnell sind 555 Gedichte, das ist so ein Wälzer von ungefähr 10 Zentimetern Breite, sind 555 komische Gedichte drin. Auch viele natürlich von Robert Gernert, den ich, also was mein Lieblingslyriker des 20. Jahrhunderts ist, ist auch der einzige, den ich wirklich kenne.
Ich habe da mal eine Lesung miterlebt, da war ich glaube ich noch in der Schule, der ist ja 2006 gestorben.
Ja, leider, ja, ja.
Und da war der so ganz erkältet und hatte dann so wirklich eine Plastiktüte voller Lutschbonbons da und hat immer... zwischen jedem Gedicht so, sie hat eigentlich nicht gelutscht, sondern gekaut, weil meine Stimme, und hat aber durchgezogen. Das war so meine Erinnerung, weil der war auch als Typ offensichtlich sehr, sehr ulkig.
Genau. Ja, und was ist dein Lieblingsgedicht von Robert Gernert?
Jetzt erwischst du mich.
Also meins ist, um das abzukürzen, Deutung eines allegorischen Gemäldes, das liebe ich, weil das hat eine Form von Pointe, die, also mal sehen, ob ich es zusammenkriege. Vier Männer sehe ich inhaltsschwer. Wer sind die vier? Nee, fünf Männer sehe ich inhaltsschwer. Wer sind die fünf? Wofür steht wer? Des ersten Wams ist blutig nass. Das ist der Hass. Das ist der Hass. Des zweiten strahlt blutend rot. Das ist der Tod. Das ist der Tod. Der dritte steht im grauen Kleid. Das ist das Leid. Das ist das Leid. Tod, Leid, Hass, Pest. Der vierte hält die Geißel fest. Das ist die Pest. Das ist die Pest. Der fünfte bringt stumm Wein herein. Das wird der Weinreinbringer sein.
Ja.
Genau, so, ich liebe das. So.
Mein Lieblingsgedicht ist, glaube ich, Danke. Kennst du das auch? Also
nein.
Es gibt ja diese Klopapierfirma Danke.
Ja.
Und dann überlegt er sich, wofür ist jetzt dieses Danke gemeint?
Ja, genau.
Ja.
Genau. So, also Robert Gernhardt, Hell und Schnell, da ist halt nicht nur Robert Gernhardt drin, sondern von allen, also von allen komischen Autoren, international, national natürlich hauptsächlich. Ich finde es immer schwierig, Gedichte zu übersetzen, gerade wenn sie sich reimen, da geht ja oft irgendwas verloren, entweder der Reim oder der Sinn. Also Shakespeare-Übersetzungen zum Beispiel finde ich immer schwierig. Also es gibt ja die Schlegeltik, das ist ja so die klassische Shakespeare-Übersetzung, die sind okay, aber kannst du heute eigentlich nicht mehr aufführen. So, also Hell und Schnell, mein ja, Platz 2.
Genau,
mein
darf ich da noch ein anderthalb das hinzufügen, ja, weil es auch eine Art Gedichtband und ich habe in der Kindheit wirklich auch mich viel inspirieren lassen. Meine allerersten Gedichtversuche gingen auch da entlang, das nennt sich alles Unsinn, also so Unsinnsverse. Zum Beispiel Schüttelreime, Limericks, Klapphornverse, Leberreime und alles mögliche. Das sind ja teilweise, kennt man die gar nicht mehr, aber das ist auch so eine Sammlung. Teilweise mit unbekannten Autoren, teilweise mit Bekannten. Und das heißt, das Buch heißt Alles Unsinn. Und das ist wirklich dieses, das Genre Nonsens, das ist da wirklich toll,
das exemplarisch. Sagt mir irgendwas, bin
ich gerade. Ja, ich denke mir, das war sicher ein Bestseller damals.
Ja.
Aber so, das wollte ich jetzt noch hier dazu erwähnen, na, als auch
und
mein
dann
anderthalb.
Bitte jetzt dein Platz 1.
Platz 1, das ist ein Buch, eigentlich sind 6 Bücher, aber das erste ist wie immer das Beste. Das nennt sich Schlimmes Ende. Eigentlich ein Kinderbuch, aber auch für Erwachsene ultra lustig, von Philipp Arda, einem englischen Autor und in der deutschen Übersetzung, und das macht es erst so richtig gut, von Harry Rowohlt.
Ah.
Ja, und teilweise auch eben als Hörbuch von ihm eingelesen, also das ist wirklich Gold wert. Schlimmes Ende ist so ein bisschen wie geht um einen Jungen namens Eddie Dickens, und Dickens ist auch so ein bisschen eine Anspielung auf Charles Dickens, also spielt irgendwann relativ zeitlos, aber im 19. Jahrhundert, der Junge, der also Abenteuer erlebt, die aber auch alle so ein bisschen mit Realismus oder unrealen Elementen spielen und alles auf sehr witzige Art und Weise, teilweise Wortglauberei. Hat dann so lustige Verwandte wie den wahnsinnigen Onkel Jack oder die noch wahnsinnigere Tante Maud. Also das sind Namen, die noch wahnsinnigere Tante Maud, bei denen er dann unterkommt, und deren Anwesen heißt Schlimmes Ende, weil die Eltern haben eine schlimme Krankheit, von der sie gelb und an den Rändern etwas wellig werden, und deswegen muss er da weg, so wie frühe Form der Quarantäne. Und es ist wirklich, und da trifft er auf diesem Weg trifft er eben auf zum Beispiel einen verrückten Theaterdirektor, also die sind alle verrückt, das ist eigentlich die Grundregel, und das, ja, es gibt es dann eben noch in Fortsetzungen von insgesamt 6 Büchern. Philipp Arda, der hat eigentlich gar nicht viel weiteres gemacht, oder zumindest nicht viel Relevantes, aber das ist so sein Meisterwerk. Schlimmes Ende.
Okay, danke. Gut, kommen wir zu meinem Platz 1. Und das war wirklich von allen Rankings und allem, was wir jetzt in den Sommerfolgen gemacht haben, war das für mich wirklich das Einfachste. Und zwar sagt dir Andreas Eschbach was?
Nein.
Ein deutscher Science-Fiction-Autor, der.
Wer hätte das gedacht, Sebastian?
Ja,
Science-Fiction ist ein.
Ja, ja. Würde ich auch sagen, so. Also ich hatte auch, DDR-Science-Fiction-Literatur gibt es ja auch eine ganze Menge, wo ich gelesen habe, auch die hätten hier noch reinkommen können, egal. Andreas Eschbach, der produktivste, wahrscheinlich auch bekannteste Science-Fiction-Autor, naja gut, nee, so Frank Schätzing oder so, die gehen ja auch teilweise manchmal in Science-Fiction-Richtung so, aber Eschbach, der in letzter Zeit übrigens kaum noch Science-Fiction schreibt. Das bekannteste Werk von Andreas Eschbach ist Das Jesus-Video, das wurde 2004 sogar mal verfilmt auf ProSieben, in einer mäßig guten Verfilmung, war okay, hatte Kern des Buches aber auch nur so halb getroffen, das ist ja bei Buchverfilmung immer das Problem. Sein Erstlingswerk. Andreas Eschbach ist eigentlich promovierter Physiker und Raumfahrttechniker, was sich ja ganz gut hat, aber eine ganz gute Schreibe, wie man so schön sagt. Sein Erstlingswerk ist eigentlich eine Sammlung von Kurzgeschichten, die in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, er ist Frankfurter, erschienen und irgendwann zu einem Buch zusammengefasst wurden, die aber eine stringente, in sich geschlossene Handlung bilden. Das hat er später übrigens nochmal gemacht mit Exponentialdrift, da ist ihm das aber nicht mehr so gut gelungen. Die Haarteppichknüpfer. Stell dir ein Universum vor, wo du anfängst, quasi auf einem Stecknadelkopf zu gucken, durch ein minimales Schlüsselloch in eine Welt reinzugucken, und von Kapitel zu Kapitel wird diese Welt immer größer, immer klarer und immer logischer, worum es hier eigentlich geht. Ich will nicht zu viel verraten, weil das hieße extrem viel zu spoilern, und normalerweise sind mir Spoiler scheißegal, aber gerade bei diesem Buch ist dieser Effekt, wenn du das Buch das allererste Mal liest, so beeindruckend, dass es wirklich, also krass, wo das hingeht. Das beginnt auf einem Planeten, irgendwo im Nirgendwo.
Also in Magdeburg?
Nein, das ist so eine Art mittelalterliche Gesellschaft.
Magdeburg.
Es wird aber auch im ersten Kapitel schon klar, dass es auch Raumschiffe gibt. Schiffer nennt man die. Also Schiffer heißen die, die schiffen aber nicht, sondern die haben Raumschiffe. So. Und zwar gibt es, diese ganze Planet besteht nur aus Menschen.
Also die schiffen sich ein, so. Also aber auch nicht im... Also
die haben Inkontinenzprobleme, genau. Ja. Die knüpfen Haarteppiche, und Haarteppiche sind, das sind die auf einen Holzrahmen ungefähr 1 Meter mal 1 Meter gespannt, und die sind alle mit mindestens 3, 4, 5, 6, 7 Frauen verheiratet, und zwar alle mit unterschiedlicher Haarfarbe, weil die Haare von den Frauen brauchen, die in den Teppich einknüpfen, in ganz, ganz feinen Knoten. Um einen Haarteppich von 1 Meter mal 1 Meter Größe zu knüpfen, brauchen die ein ganzes Leben. Die brauchen ein ganzes Leben, um diesen Haarteppich zu knüpfen. Und dann kommen die da rein, also dann wird dieser Haarteppich am Ende dieses Lebens verkauft, und für dieses Geld, was die dafür kriegen, davon wird der Sohn sein ganzes Leben lang versorgt mit seinen Frauen, um dann einen Haarteppich zu knüpfen. Das heißt, jeder Mann darf nur einen Sohn haben. Das heißt, sobald eine der Frauen einen weiteren, abgesehen von dem Erstgeborenen, auf die Welt bringt, wird der umgebracht. Ja, weil okay. Du schaffst es nicht, einen zweiten Haarteppich zu knüpfen.
Jetzt ist die Frage, will man in so einer Welt lieber Frau sein, wo man eigentlich nur fürs Haare machen zuständig ist, genau, oder will man Mann sein, wo man höchstwahrscheinlich umgebracht wird?
Also dieses erste Kapitel geht um einen Mann, dem der Haarteppich abbrennt und damit sein gesamtes Lebenswerk zerstört wird. Und er fängt dann an, einen neuen Haarteppich zu knüpfen, aber der ist schon über 50, und es wird klar, er kriegt gerade mal einen Schal oder sowas zustande. Ja. Und im nächsten Kapitel geht es dann zum Beispiel um die Haarteppiche abkaufen. Und im übernächsten Kapitel um die Schiffe. Und das Universum wird immer größer. Und irgendwann verlassen wir den Planeten. Und irgendwann wird klar, wofür. Und diese Haarteppiche werden aber immer an diese Haarteppichhändler verkauft. Und irgendwann wird klar, es gibt 25 Millionen Planeten offensichtlich, wo diese Haarteppiche, und es wird ganz viele Haarteppiche. Und die Auflösung ist wirklich der Hammer. Ich kann euch das empfehlen. Es ist nicht mal besonders lang. Das liest sich in, 200 Seiten, wenn überhaupt. Sammlung von ungefähr 12 Kurzgeschichten, die Haarteppichknüpfer, Andreas Eschbach, sein Erstlingswerk, sein bestes Buch, wie ich finde. Er hat dann aus diesem gleichen Universum später nochmal ein etwas dickeres Buch geschrieben, das ist wie eine Space Opera, das heißt dann Quest, kann man auch lesen, habe ich auch mehrmals gelesen, aber wirklich, die Haarteppichknüpfer, die Auflösung ist der Hammer, also wirklich der Hammer, Wahnsinn, also ich war wirklich, boah,
super. Gut. Ja, mit diesem Cliffhanger nächste Woche, schreibt uns bitte, wenn ihr die Auflösung wisst.
Aber schreibt sie uns nicht. Das Buch noch lesen.
Wir werden es hier nicht verkünden, ja. Genau. Lieber Sebastian, das war mal wieder sehr interessant, unsere Bücher.
Ja, genau, fand ich auch. Und dann hören wir uns nächste Woche, schreibt uns an die üblichen Kanäle, luke@hengstmanns, unter dieser Folge luke.hengstmann, und wir hören uns nächste Woche. Aber vielleicht sind wir dann schon verhaftet, wer weiß das. Bis dann, tschüss.
Tschüss.